Welcome to Integration Excellence, the podcast around enterprise integration and interface management. We explore topics related to integration in the SAP world and beyond. My name is Adam Kivon. I'm an SAP integration expert, book author, trainer, and founder of White Paper Interface Design. Enjoy! Ja, willkommen zu Integration Excellence, deinem Lieblingspodcast zum Thema Enterprise Integration, SAP und alles, was dazugehört. Und ich habe heute einen ganz tollen Gast, den Sebastian Meyer von der Quibic. Willkommen, Sebastian.
Ja, vielen Dank, Adam. Auch vielen Dank für die Einladung, dass ich heute dabei sein darf. Freut mich.
Super. Ja, unser Thema heute ist, wer hätte das gedacht? Diejenigen, die Quibic kennen, würden es schon vermuten. Heute ist das Thema Microsoft Azure Integration Services. Und der Sebastian, ne, du führst uns so ein bisschen durch die Welt von Microsoft Azure im Bereich Integration. Und wir besprechen so ein bisschen auch so die Überlappungen oder Zusammenhänge, stellen vielleicht so ein paar Vergleiche an. Zum Thema SAP natürlich. Aber vielleicht stellst du dich nochmal kurz vor in eigenen Worten, wer du so bist und was du so machst.
Ja, vielen Dank. Genau, mache ich. Ja, du hast mich ja schon vorgestellt. Mein Name ist Sebastian Meyer. Ich komme von der Quibic. Und wer die Quibic kennt, der weiß, wir haben eigentlich nur mit Integration zu tun, also mit ein reines Integrationshaus. Nächstes Jahr 25-jähriges Jubiläum. Also 2000 war die Gründung. Und von Anfang an hat sich eigentlich Quibic immer nur darum gekümmert, Integrationslösungen zu bauen. Und die Basis war immer Microsoft. Und damals ging es los mit dem BizTalk Server. Und so hat sich das eigentlich immer weiterentwickelt. Und ja, nachdem BizTalk Server noch nicht offiziell abgekündigt ist, aber es scheint ja so, dass dann eben keine Nachfolgerversion mehr kommt, kam irgendwann an auch Cloud-Komponenten dazu. Das sind eben dann die von dir angesprochenen Integration Services in Azure. Und ja, ich selber habe eigentlich seit 2008 mit Integration zu tun. Damals mein allererstes Integrationsprojekt war, es sollte ein Windpark in der Nordsee installiert werden. Und um Winde zu simulieren, um auch zu sehen, ob eben dieses Windparksystem Windmühlen abschaltet, ist eine MATLAB-Simulation entwickelt worden, also mathematische Berechnungen. Und die mussten jetzt irgendwie an dieses Windfarm-Center integriert werden. Also MATLAB hat Winde erzeugt und die mussten jetzt irgendwie an dieses Windfarm-Center, um zu sehen, ob die Windmühlen abgeschaltet worden sind. Das war damals meine erste Integrationsaufgabe und ja, dem bin ich eigentlich treu geblieben, weil mir das extrem viel Spaß gemacht hat. Damals war die Basis Windows Communication Foundation, also WCF. War so die allererste Technologie, die ich dann da benutzt habe. Ja, und dann habe ich das Fieber einfach gepackt, Integration und dann, ja, BizTalk Server. Dem bin ich dann treu geblieben und ich habe dann meine Cloud-Migration, will ich es mal nennen, so 2014, 2015 kamen dann die ersten hybriden Cloud-Projekte dazu, wo man eben dann, ja, on-premise und auch in der Cloud eben Integration betrieben hat.
Spannend.
Aber das ist ganz, ganz grob. Also manche sagen, ich habe nicht viel gesehen, aber ich würde sagen, ich bin der Integration einfach nur treu geblieben und macht mir auch weiterhin viel, viel Spaß. Und ist ja auch ein absolut spannendes Umfeld, was da jetzt entstanden ist.
Ne, wir haben da auch schon häufiger drüber gesprochen. Das ist ja so vielfältig, ne? Auch immer wieder neu. Das ist ja nicht so, dass man irgendwie sagt, ich lerne irgendwie einmal, wie man Mapping-Technologie baut oder wie man bestimmte Protokolle anwendet und dann kann ich das mein Leben lang. Man lernt ja auch, ne, als Architekt, als Consultant, als Integration-Expert immer wieder dazu, ne, und lernt immer wieder neue Facetten der Integration kennen. Von daher
absolut,
ja, teile ich da doch deine Leidenschaft, ne, hinsichtlich der Vielfältigkeit, ne,
ja,
des Themas an sich. Ne. Von daher ist das echt cool. Ja, spannend. Also, Wenn du BizTalk schon erwähnt hast, ich finde das total lustig, ne, weil Microsoft und SAP teilen da anscheinend so die gleiche Reise auch für ihre Kunden. Und da kann man jetzt drüber verärgert sein oder nicht, aber letztendlich geht es auch so ein bisschen um Modernisierung der Anbieter und viele Kunden verstehen ja auch nicht, warum sie jetzt auf einmal was Bestehendes, was gut Funktionierendes und langjährig Etabliertes ablösen müssen durch irgendwelche Cloud-Komponenten für teuer Geld, ne, wo das Business dann sagt, Da habe ich ja gar keinen Mehrwert von, wenn ich das jetzt einfach nur austausche. Ne?
Ja.
Aber letztendlich, ja, Microsoft-Kunden müssen das genauso durchstehen wie SAP-Kunden auch. Und ich glaube, andere Hersteller wird es da bestimmt auch geben.
Definitiv.
Aber diese Parallele, ne, zwischen BizTalk und PO, wohlgemerkt sind das die beiden am meisten verbreiteten Integrationstechnologien gewesen, jahrelang. Mhm. Also erstaunlicherweise. Und die werden jetzt quasi abgelöst durch die jeweiligen Cloud-Pendants, ne, oder Nachfolger. Ne?
Mhm. Genau. Ja, genau, was du sagst, die sind ja auch sehr ähnlich. Also PO und auch der BizTalk-Server, die waren ja rein, oder die Basis war ja XML. Also alles, was da irgendwie reingeht, ist XML. Mhm. Und allein, wenn man diesen Shift heute schon anschaut, ist ja XML eher jetzt so ein Nebenläufer im Endeffekt schon, ne? Also wo man viel JSON, CSV, eben ganz, ganz viele Formate und auch noch ganz, ganz viele Formate, die da kommen werden, denke ich mal, wenn man jetzt so mal an die neuen, gut, X-Rechnung, das ist alles XML basiert, aber viele, viele spannende Themen, die da auf jeden Fall noch kommen. Und da gab es eben ja genau diesen Shift, wo man früher vielleicht gesagt hat, es liegt eine Datei auf FileShare A und die wird abgeholt von dem BizTalk-Server. Datei wird auseinandergebaut und dann wird das eben verteilt in die anderen Systeme. Das war ja immer so quasi so der Standardweg, den man da hatte. Und das ist natürlich heute mit diesen verteilten Systemen, Cloud-System A, Cloud-System B, On-Premise hier, On-Premise da, hat man natürlich schon viel, viel mehr Berührungspunkte auch mit ganz anderen Protokollen, was du gerade schon gesagt hattest. Und das ist natürlich auch eine spannende Sache. Und wo früher Integration vielleicht nicht so state of the art war von der Technologie her, hat sich das Blatt, wie ich denke, doch extrem gewandelt. Also man hat sehr viel mit neuen Technologien zu tun, eben gerade weil man eben diese neuen Technologien auch immer anbinden muss, in dem Fall in der Integration.
Ja, ja.
Und von daher bleibt das immer ein sehr spannendes Umfeld.
Auf jeden Fall. Ja, prima. Lass uns mal kurz durch die Azure-Welt gehen. Mhm. Ne? Also Microsoft, wie jeder große Softwarehersteller, hat ja eine schöne Plattform, ne? Plattform as a Service als Konzept auch umgesetzt. Ne? Mhm. Und Azure Integration Service ist hier eure Hauptspielwiese oder auch deine, aber nicht nur. Ne? Mhm. Führ uns doch mal so ein bisschen durch die Landschaft, durch die Komponenten. Was gibt es da so und ja, wie sieht vielleicht sogar das Pendant dazu in der SAP-Welt aus? Das wäre auch ganz spannend, glaube ich.
Sehr gerne, genau. Genau, ich habe vielleicht gerade auch noch, du hast schon angedeutet, die SAP war immer ein großer Teil schon, weil man eben auch mit dem BizTalk-Server auch immer viele SAP-Integrationen gemacht hat. Und ich war ein Jahr war ich mal SAP-Developer tatsächlich, wo ich viel mit ABAP Code zu tun hatte. Das war die GPKE-Prozesse in der ISU, die da umgestellt worden sind. Da war ich eben auch dann mit am SAP-System. Hatte mich dann aber ja nicht so gepackt, wie es sein sollte, um im SAP-Umfeld zu bleiben, sondern war dann eher doch Microsoft. Aber in den Jahren der Integration war immer SAP auch dabei und hat auch immer Spaß gemacht, das Ganze anzubinden. Und ja, bin ich auch heute noch, wie gesagt, Feuer und Flamme eben von diesen neuen Möglichkeiten und das zu tun. Und genau, also aber hauptsächlich, was du gerade gesagt hast, sind eben die Azure Integration Services. Mein Zuhause will ich nicht sagen, aber wo ich viel mit zu tun habe oder wo auch Quibic viel mit zu tun hat, wo unsere Expertise liegt. Und der Name mag ja vermuten, dass das eben ein Produkt ist von Microsoft, diese Azure Integration Services, aber das ist es eben nicht. Das ist nämlich viel mehr eine Produktfamilie. Also das sind vorhandene Plattform as a Services in Azure und die Azure Integration Services ist eben eine Produktfamilie von zum Beispiel Logic Apps, Function Apps, API Management gehört dazu, Event Grid, dann ist dabei der Service Bus und auch die Data Factory. Also im Endeffekt gibt es eben die Pendants auf der SAP-Seite, wo sich das aber, und das muss man einfach sagen, viel mehr als Produkt anfühlt. Also das ist so ein fertiges Produkt, was ich benutze als Entwickler. Ich habe mein Entwicklungsstudio, was jetzt eher dann browserbasiert ist auf der SAP-Seite, wo ich drin arbeite und wo ich dann meine Integration deployen kann auf Knopfdruck. Und die Arbeit auf der Microsoft-Seite, das ist eine andere. Also das fühlt sich eben nicht so als durchgängiges Produkt an, sondern ich muss eben Wissen haben in diesen Services, die ich gerade aufgezählt habe. Und um das vielleicht mal zu vertiefen, Logic Apps, das ist Low-Code-Ansatz, um eben Workflows zu zeichnen, was früher beim BizTalk eben die Orchestrations waren oder was auf der SAP-Seite dann die iFlows sind. So kann man sich das eben vorstellen. Die kann ich eben mit Logic Apps erstellen. Im Gegensatz dazu, wenn ich gerne Code schreibe, dann sind das die Function Apps. Das ist dann eben dieser zweite große Baustein da drin. Und Function Apps hat halt einen ganz großen Vorteil, dass ich mir dort die Programmierplattform, wo ich meine Functions drin schreiben möchte, also die reine Business-Logik, die kann ich mir aussuchen. Also da kann ich .NET wählen, da kann ich Java wählen, Python kann ich wählen, PowerShell kann man auch wählen. Ich habe sogar mal ein Community-Projekt gesehen, die haben COBOL genommen. Und da kannst du in COBOL Azure Function schreiben. Also das wird offiziell nicht supported von Microsoft, ist aber eigentlich eine ganz lustige Geschichte, was das angeht. Mhm. Genau. Und wenn ich jetzt, da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, irgendwann kommt Low-Code an seine Grenzen, einfach was Komplexität angeht. Und dann habe ich eben mit Function-Apps einen Baustein, wo ich diese Komplexität in Code gießen kann und kann aber aus den Logic-Apps wiederum diese Code-Komponenten aufrufen. Also es gibt dann eben, ähnlich auch wie auch bei iFlows, gibt's Aktionen, gibt's Adapter und die kann ich eben zusammenfügen zu einem Flow und so kann ich eben diese Orchestrierung machen und meinen Business-Prozess so dann darstellen.
Das ist sehr charmant. Also für Function-Apps gibt es eigentlich so in der SAP-Integrationswelt kein Äquivalent, ne?
Genau, also würde ich jetzt auch so, also es gibt ja eben diese Groovy-Skripte, die man dort anstellen oder auch JavaScript, aber da ist man immer noch eingeschränkt. Also mit Function-Apps kann ich eben mich noch mehr entfalten oder ich kann eben, wenn ich jetzt viele Entwickler bei mir im Unternehmen habe, dann kann ich die besser abholen mit Function-Apps, weil das eben mehr entwicklungslastig ist, das ganze Thema.
Also Code-basierte Integration oder auch ne, integrationsbasierte Microservices könnte man sagen. Ne? Mhm. Natürlich könnte man auch irgendwie Custom-Code entsprechend in der BTP deployen, mhm. ne, als keine Ahnung, Node.js-Applikation oder irgendwas. Ne?
Ja.
Aber das setzt natürlich schon ganz anderes Know-how voraus, als das, was man so als SAP-Integration-Expert normalerweise mitbringt. Ne?
Genau, ja.
Ja. Da bewegt man sich dann wirklich immer in der Low-Code-Welt mit iFlows. Und wenn es komplexer wird, dann ja geht man dann auf ein Groovy-Skript. JavaScript macht kaum jemand. Ne? Mhm. Aber da ist man gefangen in der Groovy-Skript-Welt, ne? Und muss darin sich zurechtfinden. Da ist kein Gedanke daran, irgendwie C-Sharp oder Python oder sonst irgendwas zu verwenden.
Nee, genau. Also ist genau wie du sagst, war ja auch bei der PO so, ne? Also wenn man sich im PO aufgehalten hat, hat man das ja nicht verlassen, sondern man hat das mit der PO abgebildet. Und das ist eben auch so ein Paradigmen-Shift, den es eigentlich jetzt so in modernen Integrationstools dann gibt, dass man doch mal einmal umdenken muss, dass man nicht alles mit Low-Code erschlagen kann. Ne?
Ja, ja. Spannend, cool.
Mhm. Absolut. Und wie gesagt, und auch da geht das Themenfeld dann eben komplett auf und dann kann man eben, oder man muss nach links und nach rechts schauen dann sogar, um vielleicht hier die bestmögliche Lösung dann eben zu finden für mein Integrationsproblem. Mhm. Aber meistens, ja, bekommt man es dann eben auch. Mhm. Vielleicht ganz spannend, es gibt ja auch von Microsoft eben Power-Plattformen und viele tun sich immer schwer, da zu entscheiden, muss ich jetzt eigentlich Logic-Apps nehmen oder nehme ich Power Automate, was auf Power-Plattformen läuft. Mhm. Und im Endeffekt ist es ja eben so gedacht, dass Power-Plattform ist eher so user-zentriert. Also ich als User möchte mir jetzt irgendeine Automatisierung erstellen, dann kann ich das sehr gerne mit Power-Plattform machen. Wenn ich aber jetzt im Bereich der Enterprise-Integration bin, dann nehme ich eher Logic-Apps, weil das eben nicht userzentriert ist. Und das ist mal so ein kleiner Ansatz, um zu entscheiden, was nehme ich eigentlich, wenn ich welches Integrationsproblem habe. Genau, aber ja. Power Platform hat ja eben so einen ähnlichen Ansatz, um Integration zu betreiben. Und von daher, genau, hat man eben auch diese Möglichkeit und das zu tun.
Ja, genau. Ja, das ist so dieser klassische Citizen-Integrator-Ansatz, ne? Dass man genau. So ne, also nicht unbedingt auch Integrationsexperte sein muss, um so ein Power-Plattform oder so ein Power-Automate zu bedienen. Ne? Mhm. Aber gut, man sollte schon IT-affin, glaube ich, sein und auch wissen, ne, wie man sich irgendwo authentifiziert und URLs genau. hinterlegt und so. Ne?
Ja.
Genau.
Mhm. Und ja, ich glaube, und das kann man einem normalen fachlichen User einfach gar nicht zutrauen, dass er JSON-Strukturen kennt und die dann irgendwo Low-Code einpflegt dort. Also das ist schon ziemlich schwierig. Ja. Und da haben wir eigentlich auch so kennengelernt, dass das eben nicht so einfach ist für einen Business-User, ja. mal eben so ein Power Automate zusammenzuhauen, der eine Integration macht. Ne?
Glaube ich.
Genau. Mhm. Genau. Und zurück zu den ja, Integrationsmöglichkeiten. Die Möglichkeiten, die ich gerade genannt habe, das ist immer eventbasiert. Also Logic-Apps und Function-Apps werden immer über ein Event gestartet. Das kann eine HTTP-Anforderung sein, das kann ein zeitliches Event sein. Also ich sag mal, jeden Abend um 10 Uhr werden irgendwelche Stücklisten übertragen. Auch sowas kann ich eben dann so steuern. Und der Mechanismus, der dahinter steckt, das ist eben das Event-Grid von Microsoft. Und damit kann ich eben Events transportieren, eben was ich gerade schon gesagt habe, zwischen Function-Apps und Logic-Apps oder auch zwischen anderen Komponenten, die in Azure laufen. Mhm. Aber, und das ist auch eine Besonderheit, es ist eben aber auch möglich, über EventGrid andere Applikationen aufzurufen oder eben ein Event oder ein Ereignis zu publizieren. Das kann dann zum Beispiel auch eine SAP-BTP sein, die über HTTP an das EventGrid ja, angeschlossen ist. Und so kann eben dann ja, Azure an SAP oder auch SAP an Azure über das EventGrid ein Ereignis lostreten. Mhm. Genau, und das dann eben so für dedizierte Ereignisse. Und ich glaube, das Pendant, das beste Pendant auf der BTP wäre dann eben das Event-Mesh dort, wo man eben dann auch Nachrichten publizieren kann. Und ich glaube, das Event Mesh macht ja noch mehr als nur Events zu publizieren. Dann, da würde dann wahrscheinlich, wenn man jetzt auf Azure wieder schaut, der Service Bus auch eigentlich mit reinrutschen in dieses Event Mesh oder auch Advanced Event Mesh. Mhm. Weil der Service Bus, das ist in der Azure Integration Services Welt so der Messaging Bus, wo ich so, ja, Pub-Sub-Mechanismen, wo ich Nachrichten der Reihenfolge nach verarbeiten kann, also FIFO, First In, First Out, Queues, mhm. das ist dann eben der Service Bus, wenn ich diese Enterprise Features brauche, dass die Nachrichten genau nach einer bestimmten Reihenfolge ablaufen.
Ja, genau. Und da arbeitet man ja auch mit, ne, mit Queues und Topics und ne, ähnlich genau. wie auch in Event Mesh, ja. dass man ja auch irgendwie an einen Topic publiziert und dann über eine Queue sich subskribiert und dann entsprechend verarbeitet oder das direkt macht, ne?
Genau.
Ja, das passt, glaube ich, ziemlich gut.
Ja.
Als Vergleich, ne? Mhm. Und EventGrid ist dabei nochmal dann auch die interne Kommunikationsplattform innerhalb der
Azure-Plattform, genau. Also wenn man ein EventGrid jetzt nicht explizit für sich aufsetzt, ist das trotzdem unter der Haube. Also dann habe ich da nichts mit zu tun. Aber die Komponenten, die eben, wenn Logic-App angetriggert wird, dann passiert das unter der Haube durch das EventGrid. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch so Trigger, wenn auf einem Blob-Storage eine neue Datei abgelegt wird. Mhm. Auch dann kann ich darauf einen Trigger setzen und sage, meine Logic-App soll dann loslaufen, liest diese Datei ein und macht dann etwas mit der Datei. Aber das passiert eben unter der Haube, genau was du gerade gesagt hast. Die Grundlage von Azure, was das Eventing angeht, ist eben auch EventGrid. Mhm. Ich kann aber explizit mir ein eigenes EventGrid anlegen, um zum Beispiel meine eigenen Events darüber zu transportieren. Und das ist der Mechanismus, den ich eben dann auch gezeigt oder erklärt habe, dass man das eben dann auch machen kann. Das sind dann eben nicht dann die Systemereignisse, sondern das sind meine eigenen Ereignisse, die ich denn darüber transportiere.
Okay.
Genau.
Okay. Cool.
Die Besonderheit beim Service Bus ist noch, dass der über HTTP erreichbar ist, der ist über AMQP erreichbar, aber auch JMS-kompatibel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel alte JMS habe oder JMS-Kommunikation bevorzuge, dann geht das auch über den Service Bus, weil er eben dieses Protokoll auch unterstützt. Mhm. Da hatten wir schon einige Aha-Erlebnisse bei Kunden, die es eben nicht wussten, aber genau dafür ist der Service Bus eben auch sehr, sehr gut. um sowas zu transportieren.
Genau. Sehr gut, sehr gut. Wann, eine fehlt noch, ne? Oder?
Nee, zwei noch sogar. Genau. Zwei fehlen noch. Dann API-Management, aber das ist ja eben auch wie bei SAP, das API-Management, um eben sämtliche APIs, die ich habe, das können eben auch Logic-Apps sein, die einen HTTP-Trigger haben. Mhm. Die hängt man in der Regel in ein API-Management, damit sie aufrufbar sind, damit sie für externe Partner aufrufbar sind. Gerade dafür ist eben API-Management perfekt geeignet. Und aber das ist das gleiche Pendant wie auf der SAP-Plattform. Also
vergleicht sich auch sehr die Terminologie hinsichtlich, ja, ne, was ist ein Proxy, was ist ein Product, Applications, also das sind, glaube ich, sehr, sehr ähnliche Begriffe oder sehr dicht beieinander stehende Welten.
Absolut, genau.
Zum Glück nicht sehr proprietär, ne?
Nee, zum Glück. Und das muss man auch wieder sagen, das hat sich ja auch geändert, ne? Also wenn man mal unter die Haube guckt von der Integration Suite oder auch von den vom Pendant in Azure, dann sind das ja meistens Open Source Technologien, die da unterliegen, die das Ganze powern. Und ich finde das auch, also ich persönlich finde das einen sehr guten Weg, eben das so zu tun, damit das eben ein bisschen offener ist und vielleicht auch ein bisschen näher noch zusammenwächst wieder.
Ja, sehr gut.
Genau. Ich glaube, bei der SAP ist es RPG, die Plattform, ne?
Genau, das ist letztendlich, ne, das ist White Label oder wie man das nennt, ne? Am Ende ist es die Technologie von Google dann gekauft worden. Mhm. Ne? Aber nach wie vor ist es quasi die Technologie, die da drunter ist, genau.
Ne? Ja, genau. Und, ja. Eine Besonderheit beim API-Management in Azure ist noch, dass es gibt jetzt die Möglichkeit eben zu sagen, also man kann eben from scratch anfangen. Ich kann mir meine APIs da zusammenklicken. Das ist natürlich dann viel, viel Klickarbeit und viel Handarbeit. Ich kann aber auch eben auch Open-API-Dokumente dort importieren, die dann eben nach einem Swagger-Standard erstellt worden sind. Die kann ich da importieren. Ich kann aber auch OData-Services von SAP direkt aufrufen und dann wird dieser Proxy direkt erzeugt im API-Management. Also ich muss nicht mal vom SAP jetzt mehr ein Open-API erzeugen, sondern ich kann direkt diesen OData-Service aus SAP direkt im API-Management dann bereitstellen. Mhm. Und das ist eigentlich eine ganz charmante Sache. Okay. Und dann gibt es eben auch so Spezialfälle, wo wir mit Principal Propagation, also wenn man sich in Azure anmeldet, muss man ja irgendwie diesen User-Kontext durchschleifen nach SAP, damit eben die ganzen SAP-Mechanismen greifen. Und da gibt es im API-Management von Azure die Policies. Die Policies kann man sich so, das sind so Code-Schnipsel im Endeffekt, die man sich da zusammensetzt, wo man eine HTTP-Anforderung machen kann, um zum Beispiel ja OAuth2-Flows gegenüber dem SAP zu starten. Und so kann ich mir dann eben, ohne dass ich noch zusätzlichen Code oder zusätzliche Komponenten haben muss, eben Logiken abbilden in den einzelnen APIs oder eben in den einzelnen Aufrufen. Mhm. Und das ist eine ganz charmante Sache. Da kann man schon viele sehr schöne Lösungen mitbauen dann.
Ja, gleiches Prinzip, ne, wie auch in SAP, ne, mit auch da Policies ähnlich, ne?
Ja.
Also gleiche Terminologie und auch dort, ne, die Möglichkeiten, ne, von Security, Authentication, Traffic Management, all solche Dinge, die man darin wunderbar abbilden kann.
Absolut. Man kann sich hunderte Zeilen von If-Then-Else sparen in der eigentlichen Business-Logik, wo man abprüfen muss, darf der das überhaupt gerade machen, sondern das hat man eben viele Ebenen drüber schon abgehandelt und macht das Leben natürlich dann auch einfacher an manchen Stellen für die Entwickler.
Genau,
sehr gut. Genau. Das, genau, das, und dann fehlt uns noch der große Block der Datenintegration, also ETL ist das Stichwort und da hat Microsoft die Data Factory im Köcher, würde ich sagen. Das ist eben so dann der letzte Baustein, wo man eben ja reine Datenintegration auch Low-Code basiert. Man kann aber auch Code schreiben. Spark ist im Bauch mit dabei in der Data Factory. Und so kann ich dann eben dort auch wirklich sehr, sehr komplexe Datenintegrationsprojekte direkt da drin machen. Mhm. Da ist es auch so, Data Factory wird komplett in der im Webbrowser, werden die Flows gebaut und da ist die Entwicklung eigentlich komplett im Browser. Während ich bei Logic Apps oder Function Apps ist Visual Studio Code oder Visual Studio das Tool der Wahl. Ja. Visual Studio Code, komischerweise, hat hier noch viel bessere Unterstützung als das große Visual Studio. Mhm. Also ist auch die Empfehlung, also Visual Studio Code würde ich empfehlen, wenn man damit entwickelt oder wenn man damit anfangen möchte zu entwickeln, weil man eben auch Logic Apps und Function Apps darin direkt erstellen kann und auch direkt ausführen kann. Also man bekommt eine Runtime, die ich auf einem lokalen Rechner direkt ausführen kann und das ist die gleiche Runtime oder vielleicht nicht hundertprozentig die gleiche, aber ich kann eben die Flows komplett eher offline bei mir testen. Und das ist eben auch ein ganz großer Unterschied zu dem Sub-Integration Suite Thema. Da habe ich ja nur den Browser, wo ich das dann drin laufen lassen kann.
Ja, mittlerweile muss man sagen, zum Glück, die IDE-Eskapaden der SAP mit Eclipse waren früher sehr, sehr anstrengend und nervig. Ja. Also man muss schon ein großer Eclipse-Freund sein, um das zu genießen, dort Integration zu bauen. Ich persönlich nutze auch Visual Studio Code für XSLTs, für Groovies, für allgemein das Öffnen von XML-Dateien oder JSON oder wie auch immer, weil es super angenehm, sehr, sehr schnell ist, auch im Öffnen und auch in der Bedienung sehr agil ist. Ne? Mhm. Das ist ein Riesenunterschied zu einer anderen IDE oder zu anderen IDEs, die ich so kenne. Mhm. Allen voran einem sehr, sehr langsamen Eclipse natürlich.
Eclipse, ja. Ich glaube, die Leiden kennen wir. Genau. Haben wir alle schon mal durchlebt.
Ja, ja. Ja. Gut, ja, klasse. Also, ne, Data Fabric als ETL Plattform oder Data Integration Plattform, ne, das ist ja nicht nur ETL mittlerweile, ne? Mhm. Aber ja, super, super spannend. Ich glaube, und so schließt sich auch der Kreis und so sind wir auch schon ziemlich am Ende unserer Aufnahme. Ich habe hier noch eine Sache stehen, über die wir noch mal kurz sprechen wollten. Das ist die Aviators Community, die ihr jetzt kürzlich gestartet habt. Erzähl mal
genau. Was darüber. Sehr gerne. Ja, das sind die Aviators Germany und der Hintergrund ist der Bereich Integration war immer so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen stiefmütterlich, aber es gab nie so richtige Communities, die sich um dieses Thema gekümmert haben, weil es war ja immer so ein Nischenthema und dann vor 2 Jahren hat Microsoft die aus der Produktgruppe heraus die Logic App Aviators gegründet. Das ist auch eine reine Community. Und wir hatten im letzten Jahr dann die Idee, eigentlich wäre das doch eine super Sache, wenn wir die Aviators nach Deutschland holen. Und das haben wir damit eigentlich gemacht. Also wir haben uns da wirklich im engen Austausch mit der Microsoft Produktgruppe haben wir gefragt, hey, ist das für euch ein Problem, wenn wir das genauso machen hier bei uns in Deutschland? Und da haben die gesagt, nein, gerne, macht das, wir unterstützen euch dabei. Mhm. Und so kam das eigentlich. Und unser Fokus sollte aber, oder im Moment sind wir natürlich noch sehr Microsoft-lastig, weil das eben aus Microsoft-Programmen entstanden ist. Aber unser Ziel ist eigentlich, dass wir alle Integrationsbegeisterten, egal ob das jetzt SAP Integration Suite, Microsoft, MuleSoft und wie sie alle heißen, sondern wir freuen uns über jeden und wir sind da auch komplett offen jedem gegenüber, der sich irgendwie mit Integration beschäftigt, für Integration begeistert, eben bei dieser Community mit dabei zu sein. Und das war eben so unser Ziel, dass Integrationsbegeisterte sich austauschen können. Super, das war super. So das Ziel der Aviators Germany oder ist das Ziel der Aviators Germany, genau.
Sehr cool, sehr cool. Ja, vielen Dank. Das werden wir auch verlinken, auf jeden Fall.
Sehr danke.
In den Shownotes gibt es dann zum einen natürlich das LinkedIn-Profil von Sebastian, für alle, die sich gerne mit Sebastian mal connecten möchten. Ne?
Sehr gerne.
Und auch zu den Aviators, die ja auch innerhalb von LinkedIn, glaube ich, als Plattform existieren.
Genau. Wir haben momentan einen Blog, wo wir so zentral, ich sag mal, alles ausspielen, was wir gerne ausspielen wollen. Das sind die aviators-germany.de. Mhm. Dann haben wir eben eine LinkedIn-Gruppe, wo, wie gesagt, das sind die verschiedenen Kanäle, wo jeder absolut herzlich willkommen ist. Und dann haben wir ein Newsletter, wo wir Neuigkeiten aus der Produktgruppe, aber eben auch aus der Community publizieren wollen, um eben über Integrationsthemen aufmerksam zu machen.
Wunderbar, wunderbar. Damit rennst du bei mir auf jeden Fall offene Türen ein. Ich bin auch schon Mitglied und finde das super spannend. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass Integration viel, viel sichtbarer sein muss, ne, und viel mehr Bedeutsamkeit erfahren sollte in den Unternehmen, in den, nicht nur in den IT-Abteilungen, aber allgemein auch, ne, dass man Absolut. Weiß, was so passiert in der IT-Welt under the hood und dass das so der im positiven Sinne gemeinte digitale Klebstoff ist, der alles zusammenhält hier.
Ne? Absolut, genau. Ja, wie gesagt, ja. Deswegen ich hatte dir in Hamburg auch schon gesagt, total gefreut, dass wir mal hier in einem Podcast zusammen machen, weil ich hatte mich ja auch super gefreut, dass du das hier aufleben lässt, weil eben ja Integration so etwas sichtbarer wird. Von daher,
ja. Genau. Super. Sebastian, herzlichen Dank für deine Zeit, deine Teilnahme, deine tollen Eindrücke und dein super Know-how im Bereich Azure. Ne, also lieber Zuhörer, falls ihr lieber den Microsoft-Weg gehen wollt, aber nicht nur, wie gesagt, Quibic macht auch SAP-Projekte, die sind da sehr, sehr stark in beiden Welten unterwegs, also mit beiden Füßen unterwegs. Wer weiß, irgendwann vielleicht auch noch in MuleSoft und Co. Wir wollen das mal nicht ausschließen, ne? Aber genau, Integration auf jeden Fall ist das Hauptthema und super wichtig. Und ich bin sehr froh, dass es Unternehmen wie euch gibt.
Vielen Dank, Adam.
Dann, vielen Dank auch an dich, lieber Zuhörer, dass du hier eingeschaltet hast, liebe Zuhörerin. Und bis bald. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
How mature is your organization when it comes to integration topics? Find out for free with our Integration Maturity Assessment at wint.co/IMA. That's wint.co/IMA. In case you want to take control of your integration landscape to increase transparency and automate your integration quality processes, please schedule a call at wint.co/contact. If you enjoyed the content, please like and subscribe to our podcast. See you next time.